Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Henn. Nun ist es amtlich. Die afrikanische Schweinepest ist in Deutschland angekommen. Die Tierseuche ist erstmals bei einem toten Wildschwein in Brandenburg bestätigt worden. Für Menschen ist sie ungefährlich, aber für Haus- und Wildschweine tödlich. Landwirte und Schweinezüchter sind besorgt. Sie befürchten große wirtschaftliche Einbußen, denn der Export von Schweinefleisch ins nicht-europäische Ausland könnte gestoppt werden. Was jetzt zu tun ist, welche Maßnahmen in Brandenburg ergriffen werden, ein Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem berichten wir vom Sturm auf Lukaschenko in Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns bei der belarussischen Exilgemeinschaft umgehört, wie sie den Protest in ihrer Heimat hierzulande unterstützt. Und die Berliner Verwaltung soll noch bunter werden mit einem Landesprogramm für Diversity. Wir stellen Ihnen die Pläne vor. In Deutschland gibt es einen ersten Fall von afrikanischer Schweinepest. Die hoch ansteckende Tierseuche wurde bei einem toten Wildschwein in Brandenburg in der Gemeinde Schenkendöbern festgestellt. Nun laufen rund um den Fundort in den betreffenden Landkreisen Spree-Neiße und Oder-Spree die ersten Vorkehrungen, um die Ausbreitung der Seuche einzudämmen. Die Schweinepest ist für Haus- und Wildschweine absolut tödlich, für Menschen aber ungefährlich. Unser Landeskorrespondent in Brandenburg, Christoph Richter, verfolgt die Maßnahmen. Herr Richter, was wird jetzt alles vor Ort unternommen?
Na, man geht quasi so vor, wie das bundesweit gilt, also in der Schweinepestverordnung, also mindestens 15 Kilometer um den Fundham herum, wird jetzt ein vorläufiges Gefahrengebiet eingerichtet. Es umfasst zwei brandenburgische Landkreise und reicht bis ins Nachbarland Polen. Der Transport von Schweinen und der Auslauf und die Freilandhaltung ist verboten. Ein Jagdverbot wird erlassen, um Wildschweine nicht aufzuschrecken. Deshalb wird möglicherweise auch ein Ernteverbot von Maisfeldern in Betracht gezogen. Noch zur Erklärung, die Entfernung zum nächsten Schweinehaltungsbetrieb ist Kilometer, von daher ist es wichtig, jetzt auch dieses Gebiet einzugrenzen.
Wie gut ist denn Brandenburg vorbereitet auf diesen Ausbruch? Was haben Sie für einen Eindruck?
Naja, den Landwirten war es klar, der Virus wird keinen Bogen um Brandenburg machen und jetzt muss man sehen, wie das Land darauf reagiert und wie man auch diese Grenzen einhält, wie man diesen Virus auch möglichst schnell eingrenzt, dass er sich nicht weiter ausbreitet.
Wir hatten die Dürre, wir haben Corona, jetzt auch noch Schweinepest. Was bedeutet das für die Landwirte und die Schweinezüchter vor Ort?
Nein, das muss man kurz mal erklären, ne? Der Virus überträgt sich nicht auf Menschen, aber infizierte Schweine sterben fast immer. Eine Viruserkrankung wird also von Tier zu Tier übertragen. Eine Impfung oder Behandlung ist nicht möglich. Also daher ist es ein rein wirtschaftliches Problem. Und wenn man sich mal die Zahlen des Bundesinformationszentrums der Landwirtschaft anschaut, dann hat Deutschland 2,4 Millionen Tonnen Schweinefleisch 2018, das ist die letzte aktuelle Zahlen, exportiert. Also da sind die Betriebe doch sehr arg betroffen, wenn sie quasi auch in Länder wie China importieren, das ja dann, wenn ein afrikanischer Schweinepestfall auftritt, meist ein Importverbot erlassen. Da trifft es dann die Betriebe hart. Der Handel, das muss auch nochmal gesagt werden, innerhalb der EU kann jedoch aufrechterhalten werden. Also weshalb es darauf ankommt, möglichst schnell den Fundort einzugrenzen, abzuriegeln, damit es sich nicht weiter ausbreitet.
Seit mehreren Monaten kursiert die afrikanische Schweinepest in Polen und es war ja schon lange befürchtet worden, dass sie dann übergreifen könnte auf Deutschland und deshalb hatte man auch einen 120 Kilometer langen elektrischen Weidezaun gebaut zur Grenze nach Polen. Gebracht hat er aber offensichtlich nichts oder weiß man jetzt Näheres darüber, wie sich das infizierte Wildschwein angesteckt hat?
Das weiß man nicht. Also wie sich das infizierte Wildschwein angesteckt hat, es gibt einen Weidezaun. Ich habe ihn noch vor ein paar Tagen noch mal gesehen. Also er ist so um die 80 Zentimeter hoch. Und es wird vermutet, das Wildschwein ist also über die Neiße geschwommen, also rübergekommen, dass er auch nur wenig Wasser führt und dann ins Landesinnere gelangt. Also gefunden wurde es ja dann einige Kilometer landeinwärts, also nicht weit weg von der Grenze. Also dieser Zaun, muss man dann sagen, ist wahrscheinlich keine große Hürde für so ein Wildschwein, auch wenn da ein bisschen Strom drin steckt. Jetzt kommt es, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, kommt es darauf an, den Virus einzugrenzen, damit er sich auch nicht weiter ausbreitet.
Es gibt aber auch ein Problem mit Speiseresten. Vielleicht können Sie das mal erklären.
Naja, das heißt immer, es wäre ein menschengemachtes Problem. Also der Hintergrund ist der, dass in Fleischresten, in Wurstresten, die man einfach achtlos so in die Gegend wirft, dass sich darin möglicherweise Viren befinden. Also dass man Wurst aus Polen oder aus den osteuropäischen Ländern isst. Und da wird dann gewarnt an den Autoraststätten in Brandenburg, doch bitte diese Fleisch- und Wurstabfälle nicht einfach achtlos in die Gegend zu werfen, weil man eben Sorge hat, dass die eben verseucht sind, sondern bittet die Menschen, also vor allen Dingen die Lastwagenfahrer, die auf Transitreisen sind, die penibel zu entsorgen. Aber wie gesagt, das ist eines der Themen. Also jetzt kommt es darauf an, zu fragen, ob das Wildschwein sich auch darüber infiziert hat. Ich weiß nicht, ob man das herausbekommt. Es kann sich ja auch mit einem anderen Tier direkt angesteckt haben. Von daher gilt eben das Einfache, was ich schon gesagt habe, den Fundort abriegeln, damit sich das Virus am Ende nicht weiter ausbreiten kann.
Die afrikanische Schweinepest ist erstmals in Deutschland nachgewiesen worden. Details von Christoph Richter aus Brandenburg. Danke. Sie tragen weiße T-Shirts, haben Gesichter und Hände mit Kunstblut beschmiert. Auf ihren Schildern steht Belarus blutet oder Lukaschenko go away. Es waren junge Belarussen in Berlin, die Mitte August auf dem Potsdamer Platz mit als erste aus dem deutschen Exil Unterstützung zeigten für die Proteste in ihrer Heimat gegen die umstrittene Präsidentenwahl. Und so wie der Protest in Belarus nicht abebbt, so setzen mittlerweile hierzulande immer mehr Belarussen in Deutschland ein Zeichen und gehen ebenfalls auf die Straße. Unser Reporter Peter Sawicki berichtet aus der belarussischen Gemeinschaft in Düsseldorf.
Es lebe Belarus, schallt es durch die Düsseldorfer Altstadt. Umgeben von mittelalterlichen Fassaden bilden etwa 200 Menschen einen Kreis, oft Familien und junge Erwachsene. Einige halten Pappschilder mit dem durchgestrichenen Konterfei von Präsident Lukaschenka hoch. Viele schwenken die historische weiß-rot-weiße Flagge von Belarus. Nicht wenige sind auch in diesen Farben gekleidet. Eine Frau erklärt, warum sie gekommen ist.
Ich bin heute hier, weil ich meine Solidarität zum belarussischen Leute zeigen möchte. Ich bin gegen Gewalt, ich bin für freie Presse und ich bin für freie Leute in Belarus.
Eine andere Belarusin, die selbst in Düsseldorf wohnt, treiben ähnliche Gefühle um. Sie erinnert sich auch an ihre Ausreise um die Jahrtausendwende.
Ich war damals noch Studentin und habe gesehen, dass im Land das, was passiert, dass das nicht richtig ist und habe für mich dann beschlossen, in dem Land mit der Regierung möchte ich nicht leben. Ich möchte auch mich solidarisch mit weißrussischen Frauen zeigen, die sehr viel Mut zeigen jetzt. Und ich finde auch für die Leute in Europa ist das wichtig, zu wissen, was in Weißrussland los ist.
Das betont auch ein Mann, der im Sauerland lebt. Eigentlich, erzählt er, besuche er seine belarussische Heimat oft, derzeit aber nicht. Er habe in sozialen Netzwerken Drohungen erhalten, nachdem er Videos geteilt habe, die Gewalt gegen Demonstranten zeigten. Diese betreffe auch sein Umfeld.
Mich persönlich trifft das besonders, weil einige Bekannte von mir waren in Gefängnis ein paar Tage. Zum Beispiel der Vater war mit seinem Sohn einfach auf die Straße. Dem Sohn wurde vier Zähne ausgeschlagen vor Gesicht seines Vaters. Momentan passieren in Belarus sehr schlimme Sachen. Wir müssen überhaupt mit diesem Regime keine Geschäfte machen.
Привет, любимые белорусы! Счастье переполняет видеть вас всех сегодня.
Ergänzt wird die Kundgebung von Ansprachen, Lieder werden gesungen. Oft bleiben Passanten stehen und lauschen. Es werden auch Spenden gesammelt, etwa für Demonstranten, die in Belarus zu Geldstrafen verurteilt wurden. Wenn die aktuellen Entwicklungen etwas Positives bewirken, schildert eine Belarusin aus dem Ruhrgebiet, dann, dass sich die Diaspora jetzt untereinander kennenlerne.
Wir wohnen seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Wir haben uns total eingedeutscht gefühlt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Belarusen hier treffen würde. Aber in den letzten Tagen habe ich sehr viele kennengelernt.
Meine Impression aus dieser Kölner Umgebung. Da haben wir auch...
In Grevenbroich sitzt Demian Ignatiuk am Wohnzimmertisch, tippt auf den Laptop und startet ein Video. Seine Frau Irina sitzt daneben. Der Kurzfilm zeigt eine der Kundgebungen der belarussischen Diaspora in NRW. Ein Mann stimmt ein Gitarrenlied an, Menschen halten Plakate hoch. Die Familie wohnt seit 2 Jahrzehnten in Deutschland. Demian Ignatiuk ist als Spätaussiedler eingewandert. Er und seine Frau Irina arbeiten als Videoproducer. Fast alle bisherigen Kundgebungen in ihrer Region haben sie dokumentiert. Auch in anderen Teilen der Bundesrepublik gehen seit Wochen Belarussen auf die Straße. Formale Netzwerke gibt es bisher nicht. Demian Ignatiuk spürt dennoch ein neues Gemeinschaftsgefühl.
Der Gedanke dieser Angehörigkeit zu einem Volk wird in dem Moment geboren, in einer schwierigen Situation. Diese Ereignisse, die gerade passieren, die haben uns Belarussen auf der ganzen Welt so vereint, dass wir uns als Volk fühlen. Viele sagen, okay, die Diaspora, die sind ja in Sicherheit. Da würde ich aber auch nicht so ganz zustimmen, weil wir wollen ja auch nach Belarus fahren.
Auch wenn man von außen nicht viel bewirken könne, die Dokumentation der Proteste in Deutschland sei ein kleiner Beitrag, um auf die Entwicklungen in Belarus aufmerksam zu machen, ergänzt Demian Ignatiuk. Dass das Land heute viel stärker wahrgenommen wird, kann auch Sohn Kevin bestätigen, der sich lange mit Klischees konfrontiert sah.
Ich habe auch tatsächlich bis vor kurzem immer gesagt, dass ich Russe bin. Ich wurde irgendwann mal müde, einfach jedem zu erklären, was das für ein Land ist und das dann auf der Karte zu zeigen.
Irina Ignatiuk hat noch die Endphase der UdSSR und die Transformationszeit in Belarus erlebt. Alexander Lukaschenka sagt, sie habe ein paternalistisches System mit einer gesichtslosen Gesellschaft geschaffen. Die Diaspora habe all dem durch die Auswanderung bereits physisch den Rücken gekehrt. Die Proteste in der Heimat motivierten sie jetzt, mit Nachdruck mit der Vergangenheit zu brechen. Diesmal aber besser sichtbar und als Gemeinschaft.
Die Belarussen tragen als Volk noch aus sowjetischer Zeit bestimmte Geschichten in sich selbst. Das Volk hat das quasi mit groß zu werden gelernt, leise zu bleiben, egal wo man sich befindet. Ich kenne viele, die bei der Kundgebung teilnehmen, die wohnen hier seit 30 Jahren, seit 25 Jahren. Und wahrscheinlich das ist auch so ein Schritt, warum jetzt also diese belarussische Identität geboren wurde.
In ihrer Familie, ergänzt sie, sehen das viele, aber nicht alle so. Einige hätten Angst vor Instabilität, falls Lukaschenka jetzt abtritt. Einen Dialog mit ihnen zu führen, gibt Irina Ignatiuk zu, sei nicht leicht. Dennoch glaubt sie, dass die deutliche Mehrheit der Belarussen ein Ende der Ära Lukaschenka will. Sie denkt auch, dass es trotz der Verhaftungen wichtiger Oppositioneller weiter Proteste geben wird.
Das wird nicht irgendwelche Auswirkungen haben. Das Volk wird jetzt aufhören zu kämpfen. Das wird auch auf jeden Fall schon nicht mehr passieren. Es gibt keinen Weg zurück. Das belarussische Volk, der hat sich selbst organisiert und wird weiter das machen. Ich glaube, das kann ich schon laut sagen.
Peter Sawicki über die Stimmung in der belarussischen Gemeinschaft in Nordrhein-Westfalen. Arm, aber sexy. Das sei Berlin. Der Spruch des früheren regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit liegt bald 20 Jahre zurück. Aber er schrieb Geschichte. Er wurde oft zitiert und oft abgewandelt. Mittlerweile gibt sich die Hauptstadt ein anderes Image. Sei international, sei vielfältig, sei Berlin, so lautet ein Kampagnenspruch. Stimmt ja auch. Menschen aus allen Teilen der Welt leben in dieser Stadt und hier ist eine der größten lesbischen, bisexuellen, schwulen und Trans-Communities Europas zu Hause. Ziemlich bunt ist Berlin also und doch hat nun der Senat ein Landesprogramm für Diversity, zu Deutsch Vielfalt, beschlossen. Unsere Korrespondentin Daniela Siebert war heute auf der Pressekonferenz, wo es vorgestellt wurde. Frau Siebert, warum braucht Berlin ein solches Landesprogramm?
Na, man kann grob sagen, das, was Sie vorhin angesprochen haben, das reicht der Berliner Landesregierung nicht. Hier regiert ja Rot-Rot-Grün. Alle, die unter divers fallen, möchte man als Wählerklientel haben oder halten. Und wenn die Regierung hier von divers spricht, dann meint sie eine ganz schöne Vielfalt in ziemlich vielen Bereichen, also Alter, Geschlecht. Wir haben hier, das haben Sie schon erwähnt, sehr viele Menschen aus dem Spektrum LGBT. Die Nationalitäten in Berlin sind außergewöhnlich zahlreich. Über 190 Herkunftsländer sind hier in der Stadt vertreten. Außerdem gibt es auch wirklich sehr viele verschiedene religiöse und weltanschauliche Orientierungen. All das ist mit divers auch mit gemeint. Dazu hat die Berliner Landesregierung jetzt ein Leitbild verfasst und ein Landesprogramm formuliert, das alle öffentlichen Verwaltungen darauf verpflichtet, dieser Vielfalt gerecht zu werden, sowohl im Umgang mit Bürgern und Bürgerinnen als auch in der eigenen Personalstruktur. Also liest man das Leitbild durch, dann findet man da sehr viele hehre Worte und Ziele, zum Beispiel eine Willkommenskultur für neue Mitarbeitende, eine offene, wertschätzende und diskriminierungssensible Verwaltungskultur und Vielfalt soll auch aktiv gefördert werden. Was man sich davon erhofft, das umreißt Berlins Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung Dirk Behrendt so.
Das Ziel ist ja, dass wir die Vielfalt der Bevölkerung in allen Dimensionen, Migrationshintergrund, Mann, Frau, gerne auch die Altersstruktur, sexuelle Orientierung, Behinderung, Nichtbehinderung abbilden in der Verwaltung. Damit auch die Berlinerinnen und Berliner die Verwaltung als ihre begreifen. Das ist das Ziel. Die Zeiten, wo dann eben immer blonde, weiße Männer im mittleren Alter abgebildet werden, um für die Berliner Verwaltung Personal zu rekrutieren, das genügt der Vielfalt, die wir in der Stadt und die auch noch zunimmt, die Vielfalt. Genügt dem nicht.
Aber Frau Siebert, Pläne und Zuständige, die für Vielfalt sorgen, die gibt es ja doch schon. Etwa eine Antidiskriminierungsstelle oder den Behindertenbeauftragte. Was soll sich denn jetzt da ändern?
Das ist richtig. All diese Einrichtungen und Personen gibt es schon seit Jahren. Aber das war offenbar alles nur zu punktuell und nicht effizient genug, was die bewegen konnten. In der Berliner Justiz zum Beispiel experimentiert man schon länger damit, das Personal diverser zu bekommen. Da läuft zum Beispiel ein Projekt in der Justizverwaltung, das Urs Neuhof leitet. Und da hat man zum Beispiel beim Migrationshintergrund folgende Hürden diagnostiziert.
Wir erheben ja auch den Zugang von jungen Menschen in die Ausbildung. Und da ist es so, dass die Repräsentanz der Jugendlichen mit Migrationsgeschichte im Moment noch bei ungefähr 28% liegt. Aber der Anteil in der Berliner Gesellschaft ist natürlich bei 43. Es gibt auch in den Einstellungsverfahren und dann auch später die eine oder andere Hürde, Barriere, die wir abbauen wollen. Da ist halt, so meinen die uns wirklich, schlechte Erfahrungen mit dem öffentlichen Dienst insgesamt. Bin ich da wirklich gewünscht als Mitarbeiterin in der Berliner Justiz? Viele Fragezeichen auf der Stirn, aber auch viel Interesse.
Also gerade Familien aus dem arabischen Raum hätten über Jahre schlechte Erfahrungen gemacht, gerade mit ihrem Aufenthaltsstatus. Das war dann ganz oft eine Duldung nach der anderen. Und oft fehlt in diesen Kreisen einfach auch das Wissen, welche Jobs es in der Verwaltung so gibt. Und als Gegenmaßnahme empfiehlt Urs Neuhof zum Beispiel mehr Praktika und bei den Sprachanforderungen flexibler zu werden und den Auszubildenden auf dem Gebiet dann Mentoren an die Seite zu stellen. Eine Idee ist auch ein Crashkurs vor Bewerbungsgesprächen. Das sei sinnvoll, um diese Menschen auf das eigenwillige Behördendeutsch vorzubereiten. Da können ja auch normale Bürger schon ein Lied von singen, dass das nicht so ganz leicht verdaulich ist oft. Das neue Landesprogramm gibt den Verwaltungen jetzt auch so eine Art Glossar an die Hand, wie sie mit Vielfalt sprachlich besser umgehen können. Darin werden dann zum Beispiel Begriffe wie People of Color erklärt oder was Transgender bedeutet. Die generelle Verwendung des Gender-Sternchens, mit dem wir hier im Deutschlandradio ja sogar auch sprachlich gerade experimentieren, die ist nicht vorgeschrieben, sagt Dirk Behrendt. Die Justizverwaltung verwendet die aber bereits bei Ausschreibungen.
Frau Siebert, ganz kurz noch wegen der Zeit. Mich interessiert, wie passt denn dieser neue Diversity-Ansatz damit zusammen, mit was man ja eigentlich sexuelle oder weltanschauliche Orientierung, das ist ja eigentlich eine Privatsache, die sexuelle oder weltanschauliche Orientierung. Wie geht das zusammen?
Da soll es im Prinzip auch bei bleiben. Das bleibt Privatsache. Haben wir noch Zeit für den O-Ton?
Nein.
Okay, also im Prinzip bleibt das Privatsache, sagt der Senator. Es soll auch keine LGBT-Quote geben. Aber es ist natürlich sozusagen im Spektrum divers, will man das abgebildet haben, aber man will es nicht erheben. Also das ist ein bisschen paradox.
Danke, Daniela Siebert. Die Berliner Verwaltung soll vielfältiger werden mit einem Landesprogramm für Diversity. In Georgien wurde eine neue internationale Universität gegründet. Meine Kollegin Thekla Jahn stellt sie Ihnen vor in der anschließenden Sendung Campus und Karriere. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen.